Astronomie am Kepler. Herzlich willkommen zu Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BAG Kepler Graz und zu unserer Folge 15, unserer ersten richtigen Sommerfolge. Produziert wird der Podcast trotzdem von mir, Norbert Steinkellner, und von meinem Team des Mehrschulenkurses Astronomie. Natürlich nicht jetzt real-time. Wir haben ja Ferien, Sommerferien, und der Astro-Kurs ist natürlich genauso zu Ende. Wir haben aber im Juni noch Aufnahmen gemacht. Und wir haben auch noch interessante Dinge vom 5. Kepler-Teleskop-Treffen, das ich im Laufe unserer Sommerfolgen auch zeigen möchte. Und ja, vor allem wird es gehen um WAF. Wir beantworten die Fragen, die wir in diesem Schuljahr bereits bekommen haben über die Ferien. Also bleibt dabei, seid gespannt. Heute steht das Ganze unter dem Motto KTT Insights. Wir hatten ein paar ganz tolle Vorträge und ganz sommertauglich wird es heute um die Sonne gehen. Aber vorher schauen wir uns wieder an, was sich bei der Weltraumforschung gerade so tut.
Space News!
Und zwar gibt es da coole Forschung zu schwarzen Löchern, ein Doppelschlag aus Forschung aus Deutschland. Man kennt mittlerweile drei verschiedene Typen von schwarzen Löchern. Das sind die einen, die schwarzen Löcher, die entstehen, wenn ein sehr schwerer Stern an das Ende seines Lebens kommt und zu einem schwarzen Loch zusammenfällt. Die haben so Massen von maximal einigen 10 Sonnenmassen. Dann gibt es diese supermassereichen schwarzen Löcher, die in den Zentren von Galaxien stecken und die Millionen bis Milliarden von Sonnenmassen haben. Von diesen beiden Typen kennt man eigentlich relativ viele schon. Was wir nur selten gefunden haben bis jetzt, so ungefähr 10-12 herum, das sind so mittelschwere schwarze Löcher, die so einige tausend Sonnenmassen haben. Man glaubt, die zu brauchen, um zu erklären, wie es überhaupt zu diesen supermassereichen schwarzen Löchern in den frühen Galaxien gekommen ist. Die haben sich ja vielleicht aus solchen mittelschweren gebildet. Ja, und da hat man jetzt im letzten Monat, im Juli 2024, zwei neue gefunden. Besser gesagt, da sind die Forschungspaper dazu rausgekommen. Im Rahmen einer Doktorarbeit hat Maximilian Heberle am Max-Planck-Institut für Astronomie in Deutschland am 10. Juli 2024 einen Nature-Artikel platzieren können. Der hat eigentlich nur mit Archivdaten gearbeitet, und zwar mit Bildern des Weltraumteleskops Hubble. Und er hat sich eine ziemliche Knochenarbeit angetan. Die Geschwindigkeiten von 1,4 Millionen Sternen rekonstruiert, und zwar Sterne in einem Kugelsternhaufen in Omega Centauri. Jetzt wissen wir oder vermuten wir schon länger, dass Omega Centauri eigentlich kein richtiger Kugelsternhaufen ist, sondern eher der Kern einer ehemaligen Kleingalaxie, die von der Milchstraße aufgefressen worden ist. Omega Centauri ist der größte quasi Kugelsternhaufen, den wir kennen, mit, ich glaube, 10 Millionen Sternen, die er enthält. Und man hat schon länger vermutet, dass es in seinem Zentrum eben ein schwarzes Loch geben könnte, weil eben Galaxien im Zentrum ein schwarzes Loch haben. Und jetzt hat Maximilian Heberle die Bewegungen dieser Sterne anhand der Archivdaten untersucht und hat 7 Stück gefunden, die sich mit gewaltigen Geschwindigkeiten bewegen und dabei unterschiedliche Bewegungsrichtungen haben. Und die kreisen alle um einen zentralen Punkt. Und das ist der erste wirklich schlagende Nachweis, dass sich da tatsächlich ein Schwerkraftpunkt von mindestens 8200 Sonnenmassen befinden muss. Und das kann dann eigentlich nur ein schwarzes Loch, genau ebenso ein mittelschweres schwarzes Loch sein. Noch aktueller ist die Veröffentlichung zu einem möglichen schwarzen Loch beim Sternhaufen namens IRS-13. Und zwar hat ein internationales Team unter Leitung von Dr. Florian Preisker, der ist an der Universität Köln, einen extremen Sternhaufen untersucht. Man muss sich einmal vorstellen, dieser Sternhaufen ist nur ein Zehntel Lichtjahr von Sagittarius A-Stern entfernt, also vom supermassereichen schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie. Ein Zehntel Lichtjahr, das ist gerade einmal 6000 Mal die Strecke zwischen Sonne und Erde. Oder anders gesagt, 20 Mal der Durchmesser unseres Planetensystems. Es ist unglaublich, dass so nah am zentralen schwarzen Loch so ein Sternhaufen überhaupt existieren kann. Aber noch dazu ist IRS-13 der dichteste Sternhaufen, den wir überhaupt kennen. Den Forschenden ist aufgefallen, dass diese Sterne in diesem Sternhaufen sich ungewöhnlich geordnet bewegen. Denn eigentlich hätte man erwartet, ja wenn, dann müssten sich die Sterne eher zufällig bewegen, haben aber eine sehr strukturierte Bewegung. Natürlich hat das mit der Nähe zu Sagittarius A-Stern zu tun, aber eigentlich dürfte es da diesen Sternhaufen gar nicht geben. Der hätte sich zerstreuen müssen, wenn er nicht selbst auch ein schwarzes Loch enthalten würde, der es schafft, diesen Sternhaufen zusammen in seiner kompakten Form zu halten. Nun hat man diesen Sternhaufen, diesen ganz besonderen Sternhaufen, mit vielen Instrumenten untersucht. Mit dem Very Large Telescope, dem VLT, auf der Europäischen Südsternwarte. Im optischen Bereich, also beim normalen Licht. Mit dem ALMA-Teleskop, also im Radiobereich, mit Radioastronomie. Und mit dem Chandra-Röntgen-Teleskop. Und durch diese Multiwellenlängenbeobachtungen hat man Hinweise darauf gefunden, dass es eben so ein schwarzes Loch mittlerer Masse geben müsste, das sich ziemlich genau im Zentrum dieses Sternhaufens befindet. Da passt alles zusammen. Die charakteristische Röntgenstrahlung, die rund um so ein schwarzes Loch herum entsteht, das ionisierte Gas, das mit Geschwindigkeiten von einigen hundert Kilometer pro Sekunde in Ringform um das schwarze Loch herum düst, auf alles das hat man Hinweise gefunden. Und es ist cool, dass man diesen mittelschweren schwarzen Löchern so langsam auf die Spur kommt. Diese Forschungsergebnisse des Kölner Teams wurden am 18. Juli 2024 im Astrophysical Journal veröffentlicht. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Wir haben heute eine Sonnenfolge. Wir hatten nämlich einen ganz großartigen Vortrag am KTT von Frau Professor Manuela Temmer von der Universität Graz. Der Vortrag fand wie fast alle Vorträge am KTT in englischer Sprache statt. Darum werde ich bei dieser Folge immer wieder einiges in deutscher Sprache ergänzen.
Welcome and good morning again to my talk on space weather.
Sie ist Leiterin des Fachbereiches Astrophysik und Heliophysik, also Sonnenphysik und Space Weather an der Universität Graz. Die Uni Graz hat ja seit jeher einen Schwerpunkt in der Sonnenphysik. Wir haben ein Sonnenobservatorium am Standort Kanzelhöhe, das ist auf der Gerlitzen in Kärnten, gehört aber der Uni Graz. Und momentan ist ein totaler Schwerpunkt die Untersuchung des Weltraumwetters. Neben Einblicken in diesen Vortrag von Frau Professor Temmer gibt es dann auch die Antworten auf die ganz vielen Fragen, die wir im Umfeld des Themas Sonne bekommen haben. Weltraumwetter. Was ist das eigentlich? Im Grunde Teilchenströme, die von der Sonne ausgehen.
The observatory, which you also see in the background here at the Kanzelhöhe, which is our main observatory or the only observatory that professionally kind of watches the sun every day when weather permits. So also colleagues are now up and work at the Kanzelhöhe Observatory to monitor the sun. Why we would like to monitor the sun is exactly that faint corona that we would like to observe, because there are many dynamic phenomena that are ejected from the sun. And when they propagate towards Earth, they make kind of disturbances in the near Earth space. And these disturbances we call space weather, or in German Weltraumwetter.
Der schöne Teil davon, diese Teilchen, die von der Sonne ausgehen, verursachen im Magnetfeld der Erde spannende Effekte. Zum Beispiel wird der Magnetschweif der Erde so verändert, so verformt, dass durch die Effekte der starken Sonnenwinde in unsere Richtung aus der Ionosphäre Teilchen beschleunigt werden. Die erzeugen dann die Polarlichter. Die sind schön anzuschauen, aber dieser Prozess kann auch unsere Technik auf unseren Satelliten und sogar auf dem Erdboden stören.
So what we see here, and maybe I can see some hands up, who has already watched personally some northern lights? I see one hand. That's Norbert, I guess. No.
Felix.
My hand is down here. That is still on my bucket list. So northern lights are basically, they are the witness of a kind of a disturbed near-Earth space. So those are already particles that are kind of accelerated from the magnetotail into the atmosphere of Earth, and then I ionize the atmosphere, the components of Earth's atmosphere. And that's why we see these special lights only in the far north But also in our kind of low latitudes, we also witness from time to time some ring current enhancements that are shown as red or reddish glowing in the sky. And these are really the witnesses of our space weather. And they are kind of the very beautiful effects when the sun is active and interacts with Earth. But on the downside, we have also influence of our modern lives. So the more modern we are in terms of communication, navigation, so all depending on satellites, we are becoming more and more vulnerable to the solar activity itself. The modern dependencies, as written here, so there are reported radio blackouts due to high activity from the sun. Also, television signals can be disrupted. Data transmission itself, weather forecasts because of satellites that malfunction. So it has a big and a very broad influence on our modern life and with that also on society.
Im Jahr 2003 sind zum Beispiel in Südafrika Transformatoren durchgebrannt, weil durch solche Effekte erzeugte Magnetfelder Spannungen in unseren Stromleitungen induziert haben, also ähnlich wie bei einem Generator, nur dass in dem Fall Sonnenstürme Ursache waren, dass hier Strom induziert, Strom erzeugt worden ist in unseren Leitungen und da sind einige Transformatoren durchgebrannt, da hat es richtig Bilder gegeben von aufgeschmolzenen Anlagen.
And this effect you can see here is basically a transformator of the of a power grid station that kind of melted because of induced currents. And these induced currents again came from the particles that were kind of accelerated. All that effects they cascade down until to the ground basically, and then can kind of give a lot of kind of damage. Especially to power grids. Except for the northern lights, which are very nice to watch and beautiful to watch, we have a kind of a duty to monitor the sun and to give warnings when the sun is active and if there are potential effects that can have also kind of damages to satellites or maybe even radiation doses that could harm aviation.
Was sind jetzt diese Weltraumstürme und wodurch werden sie verursacht? Das wird sehr interdisziplinär untersucht.
So what are these storms in space? Why are we concerned about the disturbances? So in general, just giving you a picture now on how the sun interacts with Earth and what type of phenomena we are basically kind of watching and observing at the sun. So first of all, we bring together, so the space weather research is basically a very interdisciplinary research. So it brings together expertise from the solar perspective, so solar physics, ground or fundamental physics of the sun. We need to know the interaction or the interplanetary space, how it is structured, how ejectors, so phenomena that leave the sun, how they interact with the interplanetary space, and people who are experts on Earth's atmosphere. On magnetosphere, first of all, on the atmospheric layers, and even on geology, when talking about induced currents that can also happen in ground. And as I have already mentioned, power grids, for example. We also need people that tell us what are the effects in the power grids and how we can kind of mitigate those effects.
Sonnenphysik, die Physik des interplanetaren Raums. Wir brauchen Atmosphärenphysik, um zu verstehen, was in der Erdatmosphäre da vorgeht. Sogar Geologie, also die Wissenschaft des Erdinneren, weil sogar im Erdboden elektrische Ströme induziert werden, wenn es zu einem solchen starken Sonnensturm kommt, der die Erde trifft. Und wir brauchen auch Experten, die die Folgen abschätzen können oder verstehen können, die von den Sonnenstürmen beeinflusste Technik auf unserer Erde, wie eben Stromnetze und Kraftwerke oder auch Satelliten, gut verstehen und erklären können. Also ein sehr, sehr interdisziplinäres Feld.
So I'm coming from the solar and heliospheric physics side, and work closely together with people from magnetosphere, ionosphere, thermosphere, just to understand the system as a whole in a better way. So highly interdisciplinary, which is a very interesting topic because we speak many times of the very same processes in physics, but we name them very differently. So we need to talk also same language, and for that we need to know each other very well in terms of exchanging our experience.
Ein interessanter Punkt bei der interdisziplinären Zusammenarbeit sind die Begriffe. Verschiedene Disziplinen wie Sonnenphysik, die Ionosphärenphysik, also die Physik der geladenen Teilchen in unserer Atmosphäre, die Magnetosphärenphysik, also wie sich die Magnetfelder rund um die Erde verhalten, die haben alle etwas unterschiedliche Fachbegriffe für die gleichen Phänomene und da muss man als Forscherin ganz viel dazulernen.
Sehen wir uns zuerst einmal an, was sich so in und auf der Sonne abspielt.
Basically, so this is how the Sun, a typical star, G25 star on the main sequence star, is built up. So we have a core where we basically have fusion, which gives us energy, photons propagating or basically kind of cascading outwards over thousands of years, 10,000s to 100,000s of years, before they actually leave the Sun. All that is coupled with a strong magnetic field in the Sun. So that means we have dynamo effects. And these dynamo effects, coupled with not only photons, but with the plasma that we observe in the photosphere, that gives us sunspots. So sunspots are basically very strong magnetic fields. And that's actually the source of these high energetic phenomena that leave the Sun.
Wenn wir die Dynamik der Sonnenstürme verstehen wollen, müssen wir uns zuerst beschäftigen, wie eigentlich die Sonne selbst funktioniert und aufgebaut ist. Da haben wir ja in der Mitte den Kern, in dem diese Kernfusion stattfindet, in dem die Energie der Sonne erzeugt wird. Die ist strahlungsdominiert. Doch weiter draußen in der Sonne beginnt die Sonne zu blubbern, beginnt sich zu drehen, beginnt zu wallen wie ein, sagen wir, ein Kochtopf voller Tomatensauce. Und da strömen dann Plasmaströme, also Ströme geladener Teilchen nach oben, nach unten, verwirbeln sich. Und alle diese Strömungen entsprechen auch elektrischen Strömen. Und das erzeugt alles Magnetfelder. Und diese Magnetfelder, die haben dann alle möglichen Wirkungen auf der sogenannten Photosphäre, also dem Bereich der Sonne, den wir so als die Grenze der Sonne sehen, da wo unser Licht herkommt, da erzeugen diese Magnetfelder dann Sonnenflecken. Sie erzeugen heiße Bereiche, Plaques. Sie erzeugen Ausbrüche wie Flares, die auf die Sonne, über die Sonne hinweg aufsteigen und in einem Bogen wieder herunterfallen. Und dann gibt es noch die CMEs, die Coronal Mass Ejections. Das sind also die Massenausbrüche, die über die Korona hinausgehen. Die Korona, das ist die ganz, ganz dünne Außenatmosphäre der Sonne. Das ist dieses weiße Leuchten rund um die Sonne, die man bei einer Sonnenfinsternis sehen kann. Und da sieht man auf Aufnahmen so gerade Linien, so verschiedene Linien, gerade wie Striche, die diese weiße Nebelwand, wenn man so möchte, so sieht es aus, durchziehen. Und das sind die Magnetfeldlinien, auf denen sich diese ganze Materie in dieser äußersten Sonnenatmosphäre in der Korona orientiert. Die hat Temperaturen von in etwa 1 Million Grad. Man weiß immer noch nicht, warum das so ist. Und diese Prozesse in der Korona sind natürlich verbunden mit den Prozessen tiefer unten, eben in der Photosphäre oder ein bisschen darüber, in der Chronosphäre. Und diese Prozesse zu verstehen, das ist wichtig, um zu verstehen, wie solche Sonnenstürme funktionieren.
CMEs are kind of ejected from the sun. But when we are in the maximum phase, like we are at the moment, there is a high chance that since there are many spaces or places where these eruptions occur, there is a high chance that one of these ejectors is actually hitting Earth. And when they hit Earth, they kind of have a lot of effects there. They kind of compress the bow shock due to this high speed. They extend the tail where magnetic reconnection again occurs, like the flares. The flashes are also a reconnection process. So we speak here about very similar processes in the tail. And this ultimately then leads to the particle acceleration and to the to the northern lights that we have seen before, and then also have effects on the lower atmospheric layers, even down to ground.
Wenn diese Plasmawolken die Erde treffen, verursachen sie viele Effekte. In Richtung Sonne wird das Erdmagnetfeld zusammengestaucht. Das sonnenabgewandte Magnetfeld der Erde dagegen bekommt einen langen Schweif und es kommt wieder, so wie auf der Sonne, zu magnetischen Kurzschlüssen, die dann eben zum Beispiel die Polarlichter erzeugen können. Und aber eben auch alle anderen für uns nicht so schönen Effekte.
So from the observational perspective, space is huge and we have a very scarce kind of abundance of satellites that we have here. So the number of satellites that observe the sun in comparison to the huge kind of space that we would like to cover is really low. So in that respect, we have two different sources of information. One is image data. So that is called remote sensing observations because we observe like stars from far the space, and give images from that. And in addition to that, which we do not have from stars, we have in situ measurements. So that means we probe at a certain location the specific values or parameters of the plasma and the magnetic field. So we can watch and monitor a lot of space at once with an image, but an image gives us only an information about basically mostly intensity, how bright or how kind of so high and low brightness. But we do not have an information about what's the speed of the solar wind, for example, or this mass ejection. What's the magnetic field of that mass ejection? So we cannot do that with remote sensing images. And for that, in situ images or measurements are kind of complementary information that we have here. So image data, we watch the atmosphere or photospheric magnetic fields that we can do. But as soon as the ejector leaves the sun, we are kind of relying on in situ measurements. And the satellites, they cannot fly around as they wish or as we wish. So we need to park or put them on locations that are rather stable or at least orbit together with a planet. So in situ measurements, for example, Pepe Colombo will orbit around Mercury. There was also MESSENGER, an ELDA instrument or satellite there. We have basically VEX, that was an ELDA instrument, so it's not active anymore. That was orbiting together with Venus. We have in stable positions in between the Sun-Earth line, the so-called Lagrange points. And at L1, that's about two solar radii ahead or upstream of Earth, we have many of these in situ instruments and they give us an ahead warning. So if something comes in, we still have a bit of a time, half an hour, 45 minutes to react.
Woher bekommen wir jetzt die Daten für die Weltraumwetterforschung? Da gibt es zum einen Aufnahmen von der Erde aus, von Teleskopen, Sonnenbeobachtung wie eben von der Kanzelhöhe, aber natürlich auch Aufnahmen aus dem Weltraum von spezialisierten Weltraumteleskopen, die an verschiedenen Positionen sind. Wir haben Weltraumteleskope, die die Erde umkreisen, wie etwa das SDO, das Solar Dynamics Observatory. Wenn sich wer erinnern kann, das war ja Thema unserer allerersten Folge bei Astronomie im Kepler. Es gibt Sonnenteleskope, die an ganz speziellen Positionen im Weltraum stehen, die gleich schnell um die Sonne rotieren wie die Erde, die Lagrange-Punkte. Hier ist besonders wichtig der L1, der Lagrange-Punkt 1. Der ist 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, und zwar genau Richtung Sonne. Und das ist ein guter Ort, um die Sonne zu beobachten. Wir haben auch Sonnenteleskope, die näher bei der Sonne sind, wie die Parker Solar Probe, den Solar Orbiter und so weiter. Also wir bekommen Bilddaten und auch Messdaten von diesen Weltraumteleskopen. Und dann werden auch noch Messdaten von Sonnenwindmessungen durch Raumsonden verwendet. Und die sind an verschiedensten Stellen des Planetensystems. Also Sonden, die sich beim Merkur befinden, auf der Merkurbahn, das ist gerade Pepe Colombo. Wir hatten früher auch eine Venus-Mission, Venus Express, die Sonnenwinddaten geliefert hat. Und wir haben natürlich Messdaten von der Erde und auch ein Satellit um den Mars, MAVEN, der misst ebenfalls unter anderem den Sonnenwind. Und alle diese Daten kann man jetzt verwenden, um zu verstehen, wie ändert sich dieser Sonnenwind, wie ändern sich diese Teilchenströme, die von der Sonne ausgehen, so wenn sie sich weiter über unser Planetensystem ausbreiten.
So from the observational perspective, space is huge and we have a very scarce kind of abundance of satellites that we have here. So the satellite, the number of satellites that observe the sun in comparison to the huge kind of space that we would like to cover is really low. So in that respect, we have two different sources of information. One is image data. So that is called remote sensing observations because we observe like stars from far the space, but and give images from that. And in addition to that, which we do not have from stars, we have in situ measurements. So that means we probe at a certain location the specific values or parameters of the plasma and the magnetic field. So we can watch and monitor a lot of space at once with an image, but an image gives us only an information about basically mostly intensity, how bright or how kind of so high and low brightness. But we do not have an information about what's the speed of the solar wind, for example, or this mass ejection. What's the magnetic field of that mass ejection? So we cannot do that with remote sensing images. And for that, in situ images or measurements are kind of complementary information that we have here. So image data, we watch the atmosphere or photospheric magnetic fields that we can do. As soon as the ejector leaves the sun, we are kind of relying on in situ measurements. And the satellites, they cannot fly around as they wish or as we wish. So we need to park or put them on locations that are rather stable or at least orbit together with a planet. So in situ measurements, for example, Pepe Colombo will orbit around Mercury. There was also MESSENGER, an ELDA instrument or satellites there. We have basically VEX, that was an ELDA instrument, so it's not active anymore. That was orbiting together with Venus. We have in stable positions in between the Sun-Earth line, the so-called Lagrange points. And at L1, that's about two solar radii ahead or upstream of Earth, we have many of these in situ instruments, and they give us an ahead warning. So if something comes in, we still have a bit of a time, half an hour, 45 minutes to react. We also frequently use Mars, so MAVEN, that is a satellite that orbits around Mars.
Soweit für die heutige Folge der Vortrag von Frau Professor Manuela Temmer. Wir machen dann nächstes Mal weiter. Der Vortrag war lang und interessant und das würde ich gerne auf mehrere Folgen aufteilen. Wir haben zum Thema der Sonne auch viele Fragen bekommen, die meine Schülerinnen und Schüler mit meiner Mithilfe genau beantwortet haben. Und legen wir jetzt einfach einmal los mit WAFF. Wir beantworten Fragen.
Hallo, ich bin die Lara und ich hatte eine Frage. Wie ist die Sonne entstanden?
Also liebe Lara, das haben wir alles schon in der Folge 7 geklärt, aber ich erkläre sie jetzt nochmal. Also, stell dir mal vor, du bist so ganz draußen im Universum, nichts ist da und vor dir ist einfach nur eine kalte Gaswolke. Und dann fällt diese durch die Gravitation zusammen. So, je dichter das wird, desto heißer wird es. Aber dafür gibt es Staub in der Wolke. Das bedeutet, dass der Staub dann die Wärme abgibt an die Umgebung draußen. Das bedeutet, es wird wieder kalt. Und dieses kalte Gas kann sich dann wieder anziehen. Und das passiert dann immer wieder, bis genügend Hitze entsteht, damit es zur Kernfusion kommt. Und das ist, wie ein Stern entsteht.
Ja, und quasi das Innere kann es ja trotzdem aufheizen und nur außen muss der Stern kühlen. Dann steht da auch nicht immer nur ein Stern.
Tatsächlich, aus einer Gaswolke können sehr viele Sterne entstehen. Das bedeutet, auch unsere Sonne ist nicht alleine. Sie hat Geschwister. Das erfährst du in der Folge 8.
Hallo, ich bin Kili und habe eine Frage. In der Sonne findet eine Kernfusion von Atomen statt. Können sich die Menschen diese Kernfusion für eine neue Energie zunutze machen?
Hallo Kia, das ist eine sehr gute Frage, denn Kernfusion als Energiequelle klingt erstmal nicht so schlecht. Aber wenn man sich anschaut, wie gut die Sonne das macht, ist die Kernfusion der Sonne eine viel weniger attraktive Energiequelle. Wenn man die Sonne, so wie sie ist, auf der Erde nachbauen würde, also einen Teil davon, und wir bauen einen Block, sagen wir mal so groß wie ein Einfamilienhaus, wie viel könnte man dann damit versorgen? Eine Stadt vielleicht? Nein, gerade mal 2 Einfamilienhäuser könnte man damit versorgen. Um eine Stadt zu versorgen, bräuchte man also einen riesigen Klotz an nachgebauter Sonne und es rentiert sich einfach nicht, weil es viel bessere Energiequellen gibt, zum Beispiel Sonne in Form von Solarenergie nutzen oder andere Energiequellen wie fossile Energie, auch wenn die für den Klimawandel nicht so gut sind, weil die einfach für den Platz, den sie brauchen, viel besser sind. Warum kann die Sonne trotzdem so viel Energie produzieren? Naja, die Sonne ist einfach sehr, sehr, sehr groß und wenn sehr viel Sonne da ist und jeder Teil produziert ein bisschen Energie, dann summiert sich das halt und am Ende hat man einen riesigen glühenden Ball.
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir mehr Sonnenenergie kriegen, wenn man auf das Haus komplett voll Photovoltaikanlagen, also Solarzellen drauf macht, als wenn man quasi das Haus voll füllen würde mit dem Kern der Sonne, weil das so wenig Energie produziert, weil der Prozess ganz, ganz langsam eigentlich ist. Das klingt immer so eigenartig, dass die Sonne nur einen schwachen, schlechten, langsamen Kernfusionsprozess hat. Aber wenn das nicht so wäre, dann würde uns die Sonne um die Ohren explodieren. Also Energie aus von der Sonne nutzen, ja perfekt, aber das macht man mit der Photovoltaik.
Um die Kernfusion aber für uns nutzbar zu machen, bräuchten wir einen ganz anderen Prozess, bei dem wir spezielle Gase und spezielle Bedingungen bräuchten. Und das Ganze wird für uns als wirkliche Energiequelle vermutlich noch für viele Jahrzehnte nicht nutzbar sein.
Wir freuen uns sehr, dass ihr uns auch im Sommer zuhört und wenn es euch gefällt, erzählt anderen davon, die sich auch für Astronomie interessieren. Schreibt uns einen freundlichen Kommentar dort, wo es möglich ist und wir freuen uns auch immer über gute Bewertungen. Weiteres Material zu den Themen dieser Folge findet ihr wie immer auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast und Kommentare, Fragen und Themenwünsche könnt ihr uns auch gerne via E-Mail senden an keplersternwarte@gmail.com. Und neuerdings sind wir auch auf YouTube zu finden. Sucht einfach Astronomie am Kepler und ihr könnt auch dort alle Folgen sehen und zu unseren Folgen kommentieren. Verpasst also nicht unsere nächste Folge, in der wir eure Fragen beantworten und bis zum nächsten Mal bei
Astronomie am Kepler.